Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Drittel der Viertklässler in Bremen erreicht nicht mal die Mindestanforderungen im Lesen. Fast die Hälfte der Berliner Grundschüler scheitern an den Mindestanforderungen in der Rechtschreibung. Ein Drittel der Kinder in NRW scheitert an den Grundfertigkeiten der Mathematik. Das waren die sehr ernüchternden Ergebnisse der IQB-Bildungsstudie vor knapp 3 Wochen. Um nochmal klarzumachen, was das heißt, diese Kinder können nach 4 Jahren Schule so gut wie nicht lesen, schreiben, rechnen. Die Studie hat die Bildungspolitik in Deutschland aufgeschreckt. Vielen ist klar, es muss sich was ändern an den Schulen oder besser sogar noch vorher in der Kita. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien von der CDU hat vor 2 Wochen hier bei uns im Deutschlandfunk eine Kita-Pflicht gefordert für Kinder, die bei Sprachtests schlecht abschneiden. Kann eine solche Kita-Pflicht die Bildungsmisere stoppen? Das wollen wir heute diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Welche Rolle spielen Kitas beim Spracherwerb? Können Kitas das derzeit angesichts des Fachkräftemangels überhaupt leisten? Wo müsste noch im Bildungssystem angesetzt werden? Und was bringen verbindliche Sprachtests da, wo es sie schon gibt, zum Beispiel in Berlin? Das alles diskutieren wir hier bis 15 Uhr bei Campus und Karriere. In Deutschland gilt die Schulpflicht. Kitas dagegen sind eine freiwillige Angelegenheit. Wenn es Plätze gibt, können Eltern ihre Kinder dorthin geben. Mal kostenlos, mal nicht. Geht es nach einigen Bildungspolitikern, insbesondere von der CDU, sollte die Kita dagegen zur Pflichtveranstaltung werden. Zumindest bei den Kindern, die nicht gut oder gut genug sprechen, Deutsch sprechen können. Ausgelöst hat diese Debatte die Kultusministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien. Sie ist zurzeit auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Und sie ist auch heute bei uns in der Sendung. Unter anderem mit ihr wollen wir die Debatte um die Kita-Pflicht weiterführen. Hallo Frau Prien.
Hallo Herr Götzke.
Frau Prien, wie genau stellen Sie sich das mit der Kita-Pflicht vor?
Naja, es gibt ja schon wirklich gut funktionierende Beispiele, wie man das machen kann in Hamburg oder in Hessen. Und da geht es einfach darum, dass man Kinder relativ früh mit 4,5 oder 5 Jahren mit Blick auf ihren Sprachförderbedarf, aber übrigens auch mit Blick auf andere Förderbedarfe diagnostiziert und dann dort, wo es notwendig ist, dann tatsächlich auch verpflichtend Sprachfördermaßnahmen anbietet, und zwar in der Kita oder im vorschulischen Bereich, so wie es in Hamburg der Fall ist. Und man kann wirklich sagen, dass da, wo das konsequent gemacht wird, es auch wirklich gute Entwicklungen und gute Ergebnisse gibt mit Blick auf die Vorläuferfähigkeiten und dann eben auch die Kompetenzen in Mathematik, Deutsch und Deutsch in der Grundschule.
Aber entscheidend sind diese Sprachtests, die dann alle Kinder machen müssten.
Genau, wobei Tests, es geht um eine Diagnostik, mit der man Kompetenzen feststellt. Das hat immer leicht so einen negativen Beigeschmack, aber es geht wirklich darum zu schauen, was kann ein Kind mit 4,5 und wo braucht es noch Unterstützung.
Ich möchte eine weitere Gesprächspartnerin mit in unsere Runde nehmen, Gabriele Höhner. Sie ist Vorständin im Landesverband Sozialpädagogischer Fachkräfte in Berlin und leitet die Kita Kinder am Schloss in Charlottenburg. Hallo Frau Höhner.
Hallo Herr Götzke.
Was halten Sie von dem Vorschlag, Kita-Pflicht?
Ja, also ich finde das ganz schwierig, weil bundesweit sind ja schon 92% der Kinder in den Kitas. Berlin hat ja so eine Sprachstandserhebung, die durchgeführt wird. Das hat viel mit Beobachten zu tun. Wer soll beobachten, wenn es keine Fachkräfte gibt? Der Schlüssel liegt, sagen wir mal pauschal gesagt, im Elementarbereich auf einen Erzieher auf 7,5 Kinder. Das heißt also, wenn ich eine Gruppe mit 15 Kindern habe, habe ich 2 Erzieher in Vollzeit. Da ist die Vorbereitungszeit, die Urlaubszeit, die Weiterbildung, Krankheit, ist alles mit einberechnet. Wann soll dann also wirklich eine gute Sprachförderung, eine intensive stattfinden? Wenn es auch noch Kinder gibt, die dann, sagen wir mal, sehr verhaltensoriginell sind, die Flüchtlingskinder, die aufgenommen werden, die Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die alle ihren Anspruch haben, das ist schlicht und einfach mit dem Schlüssel, mit dem Fachkräftemangel nicht zu lösen. Wobei noch dazu kommt, dass viele Kitas noch nicht mal die normalen Stellen besetzen können, weil es einfach keine Erzieher gibt.
Das heißt, Sie können mit den Schlüssel, also mit den Fachkräften oder Nichtfachkräften, können Sie momentan sowas wie frühkindliche Bildung gar nicht leisten?
Sehr schwer. Im Prinzip ist das in vielen Einrichtungen nicht mehr möglich.
Ebenfalls bei uns in der Runde ist Ellen Hausdörfer. Sie ist in der Berliner SPD-Sprecherin für Jugend. Hallo, Frau Hausdörfer.
Schönen guten Tag.
Versagt Berlin bei der frühkindlichen Bildung?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Berlin versagt. Ich glaube, es ist auch keine Frage des Versagens in dem originären Sinn. Aber Berlin, genauso wie alle anderen Bundesländer, steht natürlich vor großen Herausforderungen. Und das zeigt unter anderem ja auch der IQB-Bericht. Und gleichzeitig sind wir natürlich in den Bestrebungen, die verschiedenen Teilaspekte der frühkindlichen Bildung im Bereich Kita, aber auch Tagespflege voranzubringen, auch ein ganzes Stück schon weitergekommen in den letzten Jahren.
Aber wir hören ja gerade, es funktioniert nicht mit den Fachkräften. Frühkindliche Bildung ist nicht möglich.
Das ist ja schade, diese Aussage. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, auch Berlin auch ein ganzes Stück weiter als viele andere Bundesländer. Nicht nur was die Betreuung betrifft, sondern auch die Ausstattung mit Fachkräften. Deshalb haben wir ja auch einzelne Tools, zum Beispiel zum Spracherwerb, auf den Weg gebracht. Aber natürlich steht die Fachkräfteproblematik sehr im Mittelpunkt, weil sie eben auch vor großen Herausforderungen stellt. Nicht nur im Bereich der frühkindlichen Bildung, sondern überhaupt Bildung, aber auch in anderen Bereichen, wie wir ja auch diese Woche erfahren haben.
Mhm. Frau Prien, sollen nun die Kitas kitten, was die Schulen, für die Sie ja verantwortlich sind, nicht hinkriegen?
Nein, natürlich nicht. Das ist mir auch sehr wichtig zu betonen. Hier geht es nicht, und das darf auch auf keinen Fall passieren, um irgendwie so eine Art von Schwarze-Peter-Spiel, sondern es geht zunächst mal um ein gemeinsames Verständnis, dass Kitas und Schulen Bildungseinrichtungen sind. Ich sag mal, in der Theorie sind wir uns darüber, glaube ich, auch einig. Nur was das dann bedeutet, auch für die frühkindliche Pädagogik in der Kita, darüber sind aus meiner Sicht dringend auch Diskussionen notwendig. Und natürlich muss die Schule wesentliche Dinge verändern. Aber, und sagen die Wissenschaftler, auch diejenigen, die uns begleiten in diesem IQB-Bildungstrend, ihr müsst mehr tun in der frühkindlichen Bildung, sonst werdet ihr die Dinge in einem Land, in dem wir sind inzwischen ein Einwanderungsland und wir haben Herausforderungen, die sind eben andere als noch vor 20 Jahren und vor 10 Jahren und deshalb werden wir die Kita als Chance für eine bessere frühkindliche Bildung qualitativ besser nutzen müssen und da ist mir der Einwand von Frau Höhner, der ist natürlich richtig. Das geht nur mit ausreichendem Personal und vor allem auch mit gut ausgebildetem Personal. Und das, glaube ich, müssen wir gemeinsam sehr ernst nehmen.
Wo wir das herbekommen, wollen wir gleich noch diskutieren. Frau Hausdörfer, ich wollte Sie aber noch mal fragen, was halten Sie denn grundsätzlich von diesem Vorschlag Kita-Pflicht?
Naja, Berlin hat ja mit dem Paragraphen 55 im Berliner Schulgesetz ja so eine Art indirekte Kita-Verpflichtung. Das heißt, die Kinder in der Tat haben 15 Monate vor Beginn der Einschulung eine Feststellung der Kompetenzen, der Fähigkeiten. Wir haben auch das Berliner Sprachlerntagebuch. Und deshalb gibt es dies ja schon implizit. Und da wird ja auch deutlich, dass ungefähr ein Drittel der untersuchten Kinder entsprechend Bedarfe hat, verschiedener Formen, um eben über Sprachmethodik, über die Bereitstellung des Kita-Platzes beispielsweise, ja auch in diesen Defiziten entgegenzuwirken. Das ist schon an vielen Stellen der Fall, aber die Frage ist natürlich, was folgt eigentlich daraus? Und dazu gehört natürlich auch erstens der Ausbau der Kita-Plätze, zweitens die Schulung, Weiterbildung, Fortbildung des Personals und dazu gehört auch die Erreichbarkeit der Eltern. Und das ist eben häufig der Fall, dass wir die Eltern erreichen wollen, dass sie ihre Kinder in die Kita bringen, weil die Kita eben als frühkindliche Bildungseinrichtung dort auch eine Stärkung hervorrufen kann. Und das zeigt ja auch, dass wir haben ungefähr 180.000 Kinder, die in Berlin zur Kita gehen, davon ungefähr noch 2.000, die nicht in die Kita gehen. Und dort ist natürlich der Zusammenhang zwischen fehlenden Sprachkompetenzen, die einfach auch diesen Übergang in die Grundschule besser ermöglichen, dass die besondere Erreichbarkeit, besondere Ansprache benötigen. Und darum haben wir zum Beispiel ja mit dem Familienfördergesetz auch Familienbüros in Berlin eingerichtet, die dafür auch sorgen sollen, dass die Eltern nicht gleich zum Jugendamt müssen, sondern eben seine Vorstufe sozusagen gibt, um einfach niedrigschwellig diesen Zugang zu den Kita-Plätzen, aber auch in dieses System Kita besser zu ermöglichen.
Aber um das richtig zu verstehen, also 2000 Kinder erreichen Sie nicht, die kommen nicht in die Kita, erreichen Sie auch nicht mit den Sprachtests, alle anderen sind aber da und trotzdem sind die Ergebnisse schlecht.
Naja, also die 2000 Nicht-Kita-Kinder sind ja die Kinder im kitafähigen Alter, die nicht in die Kita gehen. Und die wollen wir natürlich in unseren Kitas haben, weil jede Möglichkeit, Deutsch zu sprechen, aber auch die sozialen Kompetenzen zu erwerben, die damit einhergehen, sind ja absolut wichtig. Und deshalb kämpfen wir oder wollen wir natürlich, dass jedes Kind diese Möglichkeiten dieser frühkindlichen Bildung bekommen kann. Und die Frage ist natürlich, wenn eben Eltern diesen Sprachtest nicht nachkommen, dieser sogenannten Quasta, also eine Lernfeststellung sozusagen, welche Standards bisher erreicht werden oder auch eben nicht, dann muss man natürlich auch die Möglichkeit finden, wie bekomme ich diese Eltern erreicht. Und ob das jetzt über Strafzahlungen ist, wie ja oft in der Diskussion in den letzten Jahren gewesen ist.
Hat jetzt auch die Schulsenatorin vorgeschlagen.
Ja, aber die Frage ist ja, das hilft ja dem Kind noch nicht, in die Kita zu kommen, wenn ich die Eltern mit einer Strafzahlung belege. Ich glaube, dass aber vermehrte Anschreiben, das Nachhaken, das sind eben diese Dinge, die dazu führen, dass es auch Eltern erleichtert wird, diesen Zugang zu diesem System Kita zu finden, gerade in den Kiezen, wo das nicht gar nicht so einfach ist, weil es eben halt häufig eine Korrelation gibt, einen großen Zusammenhang gibt zwischen dem sozioökonomischen Status und ob diese Kinder eine Kita besuchen oder nicht.
Trotzdem ist es ja nur knapp 1% oder gut 1% der Kinder, die nicht in die Kita gehen, wenn ich die Zahlen jetzt richtig verstanden habe. Alle anderen gehen in die Kita, trotzdem sind die Ergebnisse in der IQB-Bildungsstudie schlecht. Also ist das Problem ja eher in der Kita selbst zu sehen, Frau Höhner, oder?
Ja, da kommen wir wieder auf den Fachkräftemangel zurück. Ja. Ich meine, die Bertelsmann Stiftung unter anderem sagt schon lange, dass, also die Sachen liegen ja auf dem Tisch, dass eine gute Qualität nur mit dem ausreichenden Personal geleistet werden kann oder garantiert werden kann. Gerade in der Kita hat Bildung ja auch ganz krass was mit Bindung zu tun. Das heißt also, ich muss ja eine Bindung zum Kind aufbauen, gerade bei den jüngeren Kindern, um da überhaupt eine Bildung stattfinden zu lassen. Und eine Bindung kann ich nur aufbauen, wenn ich einen guten Personalschlüssel habe, einen stabilen Personalschlüssel habe. Und der ist im Moment ist es schwierig, weil es gibt in Berlin sehr wenig Erzieher. Das heißt also, die Kitas konkurrieren da ganz stark miteinander, um Fachkräfte zu binden, um überhaupt Fachkräfte zu bekommen. Es werden immer mehr Auszubildende, also auch gerade in der berufsbegleitenden Ausbildung, mit angenommen. In meiner Kita, ich habe so viel Auszubildende wie sonst noch nie. Ich finde auf der einen Seite das sehr wichtig. Die müssen natürlich die Möglichkeit haben, in die Praxis zu kommen. Auf der anderen Seite habe ich vor 3-4 Jahren noch gesagt, ich möchte nicht so viele, weil mir Auszubildende voll auf meinen Schlüssel angerechnet werden. Das heißt also, wenn ich eine Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr habe,
wird die gezählt wie eine
Erzieherin. Mhm. Die Stunden, die sie arbeitet, wird sie als Erzieherin mitgezählt. Inzwischen sage ich, okay, ich habe lieber eine gute Auszubildende als niemanden, weil ich einfach keine Erzieher finde.
Frau Prien, führen wir da eine Scheindebatte?
Ja, zum einen kann man, glaube ich, und das ist immer so ein bisschen ein journalistisches Problem, man kann natürlich die Verhältnisse in Berlin nicht auf die ganze Republik übertragen.
Also Sie haben genug Erzieherinnen und Erzieher?
Nein, wir haben aber nicht genug Kinder in der Kita. Also wir reden ja jetzt über ganz unterschiedliche Themen. Jetzt reden wir, Sie haben ja erwähnt, dass es nur 1% der Kinder ist in Berlin, die nicht in die Kita gehen. Bundesweit ist der Schnitt, liegt der bei 92%. Das sind dann eben schon deutlich mehr. Und wenn man dann sich anschaut, welche Kinder sind nicht in der Kita, dann sind es eben oft Kinder mit dem entsprechend sozioökonomischen Hintergrund. Oft sind es Kinder mit Migrationshintergrund, wo die Sprachschwierigkeiten eben besonders groß sind. Also insofern ist das ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, natürlich geht es auch darum, was in der Kita gemacht wird. Also es geht nicht nur darum, dass Kinder in die Kita gehen, sondern es geht auch um die Qualität. Und da spielt sicherlich die Frage der ausreichenden Fachkräfteversorgung eine Rolle. Aber es spielt natürlich auch das pädagogische Konzept eine Rolle und die Frage, wie inwieweit wird interveniert, wie inwieweit wird durchgehende Sprachbildung und wie inwieweit werden auch additive Sprachfördermaßnahmen gemacht. Und da muss man wirklich sich mal die Modelle in den einzelnen Bundesländern anschauen und auch hingucken. Und das gehört dann eben auch zum Föderalismus. Wo gelingt es besser und wo gelingt es schlechter? Und ich glaube schon, dass es sich lohnt, da hinzuschauen. Und zum Fachkräftemangel, ja, der ist da. Der ist übrigens nicht nur in der Kita da, der ist in Berlin in der Schule ja genauso da, in anderen Bundesländern vielleicht nicht so stark, aber eben auch. Und dagegen müssen wir uns natürlich alle jetzt, und tun wir ja auch, stemmen mit allem, was geht, aber machen wir uns nichts vor. Wir haben auch eine demografische Entwicklung, die so ist, dass wir zunehmend weniger junge Menschen haben, die überhaupt auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und die werden am Ende nicht alle Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer werden, sondern wir werden eher mit einer knappen Personaldecke in Zukunft besser zurechtkommen müssen.
Nun sind Sie ja, wie gesagt, in Schleswig-Holstein für die Schulen verantwortlich. Trotzdem haben Sie ja einen Einblick in die Situation bei den Kitas. Sind Sie denn im Norden auch fachkräftemäßig so aufgestellt, dass Sie das leisten könnten? Also eine Kita-Pflicht umsetzen, sodass dort Sprachförderung stattfindet?
Naja, wir haben ja im ganzen Bundesgebiet, in Berlin auch und in Schleswig-Holstein auch, haben wir ein Sprachkita-Förderprogramm. Sie wissen darum, dass die Bundesregierung die Finanzierung zum Jahresende einstellen will, was ehrlich gesagt ein Skandal ist, wo wir in Schleswig-Holstein jetzt gerade diese Woche erklärt haben, wir werden das Programm landesseitig weiter finanzieren. Insofern, auch in Schleswig-Holstein gibt es bereits gezielte Sprachfördermaßnahmen. Meine Forderung und meine Analyse ist aber, wir fangen damit zu spät an. Wir müssen früher anfangen und wir müssen es in einer bestimmten Qualität machen, und zwar in der Qualität, bei der wir sagen können, das ist wissenschaftlicher Standard, sowohl was die Diagnostik angeht, als auch was die Begleitung angeht. Und wie ich eben schon ausgeführt habe, ist es nicht nur eine Frage ob, sondern auch eine Frage des Wie. Und das sind auch pädagogische Fragen, um die es da geht. Und nun den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, nö, das ist alles schwierig, weil wir haben zu wenig Personal, da machen wir nichts. Das hat übrigens heute ja auch keiner gesagt. Das ist der falsche Weg, sondern wir müssen uns im Interesse der Kinder massiv dafür einsetzen, dass Sprachförderung möglichst früh, spätestens ein Jahr vor der Schule anfängt. Und für die Kinder, die es besonders brauchen, die brauchen auch besonders viel Unterstützung. Und darauf müssen wir uns dann in gewisser Weise auch konzentrieren.
Ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, damit noch mal klar wird, worüber wir hier sprechen. Bei der IQB-Bildungsstudie, beim Bildungsmonitor, fast die Hälfte der Berliner Grundschüler scheitert an den Mindestanforderungen in der Rechtschreibung, Frau Horstdörfer. Was bedeutet das genau?
Naja, das bedeutet zumindest, dass der IQB-Bildungstrend jetzt erstmal gezeigt hat, dass nach diesen erheblichen Einschränkungen des Schulbetriebs in den Schuljahren 1920, aber auch 2021 erstmal diese Kompetenzen wieder festgestellt worden sind. Also mein eigener Sohn ist jetzt in der 4. Klasse und das ist das erste Schuljahr, wo mal nichts geschlossen wird. Also hoffentlich müssen wir ja nochmal auf Holz klopfen, weil die Frage ist natürlich, wie der Winter wird. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass viele Möglichkeiten von Schülerinnen und Schülern, aber eben auch davor, beispielsweise Ausflüge durchzuführen, Klassenfahrten durchzuführen, Jugendeinrichtungen zu besuchen, aber auch die Regelung des Ganztagsbetriebes natürlich dazu geführt haben, dass vieles nicht stattgefunden hat. Und dort die Kompetenzen und auch die Lernergebnisse nachzuholen, aufzuholen, ist halt ein langer Prozess und das wird auch nicht so schnell möglich sein. Man muss aber auch sagen, natürlich hat das schon vor Corona dazu geführt, dass sich Berlin Gedanken gemacht hat. Wir haben eine sogenannte Qualitätskommission für diesen Übergang Kita-Grundschule, aber auch im weiteren schulischen im Rahmen der Bildungsbiografie am Lernort Schule auch eine Kommission eingerichtet gehabt, die erste Empfehlungen abgegeben hat. Und da spielt natürlich gerade der frühkindliche Bereich als quasi die erste Stufe des Lernens eine besondere Rolle. Und diese Handlungsempfehlungen, die werden eben Schritt für Schritt umgesetzt. Und das zeigt eben halt auch, dass natürlich durch Corona auch einige Entwicklungen, wie zum Beispiel Digitalisierung, selbstständiges Arbeiten, aber auch das, was teilweise vom Bund mitfinanziert wurde, diese Aufholprogramme, natürlich dazu führen sollen, dass nicht nur Lernergebnisse nachgeholt werden können, sondern eben auch diese sozialen Kompetenzen nachgeholt werden. Und ich war diese Woche ganz überrascht, nicht, dass ich nicht schon gewusst hätte, Aber dass man natürlich die Kitas zugemacht hat in der Corona-Zeit, hat natürlich gezeigt, was es eigentlich bedeutet, dass es eben nicht nur der Ort für eine Betreuung ist, sondern erst recht auch der Bildung.
Frau Prien, haben Sie die Ergebnisse überrascht?
Des IQB-Bildungstrends? Nein. Man muss ja mal ehrlich sein. Es gibt zwei wichtige Aspekte. Der eine ist von meiner Vorrednerin ja eben ausgeführt worden. Die Schulschließungen haben erheblichen Effekt gehabt. Das können wir in allen internationalen Studien sehen und wir sehen es auch in Deutschland. Das hat ja keinen gewundert, dass wenn man etwa ein Vierteljahr weniger zur Schule geht in einem Jahr, dass man dann auch entsprechende Leistungsrückstände hat. Und wenn man in dem Rest des Jahres auch eingeschränkten Schulbetrieb hatte, dann war klar, dass das eine erhebliche Auswirkung haben würde, gerade auch in dem Alter, dass da getestet worden ist. Und da muss man eben auch noch sehen, die Testungen haben ja im Frühjahr 21 stattgefunden, also unmittelbar nach dem zweiten Lockdown, wo die Kinder mal gerade wieder in der Schule angekommen sind. Es hat ja sogar Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern gegeben, die dann gesagt haben, nee, dann machen wir gar nicht mit bei dem Testen. Und ich will auch nochmal sagen, der IQB-Bildungstrend ist ja eine vergleichende Lernstandserhebung, die Kultusministerkonferenz beauftragt. Das ist also ja nicht so, dass uns irgendjemand da die Ergebnisse präsentiert, sondern wir selber erheben die, weil wir gerne wissen möchten, wo wir stehen. Also insofern, schon wegen Corona hat uns das nicht gewundert. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch, dass wir seit 2015 in verschiedenen anderen Erhebungen, die wir entweder europaweit oder deutschlandweit durchführen, diese Tendenz bereits erkannt haben. Die ist durch Corona nochmal verschlimmert worden. Und das Schlimme ist ja auch, dass Kompetenzrückstände sich kumulieren. Das heißt, wenn Sie schlechte Ergebnisse haben in den unteren Klassen und Sie machen nichts oder jedenfalls nichts Wirksames, dann wird das immer schlimmer. Und Sie holen es auch nicht mehr auf. Das ist ein weiterer dramatischer Befund. Und insofern, nein, es hat uns nicht gewundert, sondern wir haben ja auch unsere ständige wissenschaftliche Kommission beauftragt, uns Handlungsempfehlungen vorzulegen, schon im vergangenen Jahr, wie wir das schaffen, besser basale Kompetenzen in der Grundschule zu vermitteln. Die Ergebnisse kriegen wir jetzt in den nächsten Wochen. Aber das ändert nichts daran, dass das Ganze wirklich besorgniserregend ist.
Ich möchte dazu einen ersten Hörer mit in unsere Diskussion nehmen, auch was die Konsequenzen angeht, über die wir heute vor allem reden, über die Kita-Pflicht. Und zwar Herrn Goldschmidt-Böing aus Köln. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, Goldschmidt-Böing. Sie erwischen uns gerade beim Mittagessen.
Ein spätes Mittagessen, ja.
Ein spätes Mittagessen tatsächlich. Ja, also wir haben jetzt hier gespannt zugehört. Und ich bin im Elternbeirat einer Kita in Köln und bin da auch in der Kita involviert. Also ich gehe auch schon mal mit bei Ausflügen. Und also ich finde diese Forderung von der Frau Prien, CDU, also absolut weltfremd. Und auch, dass sie dann gesagt haben, ja, aber die Kita, die haben ja auch Konzepte, also aus der Praxis. Und Frau Prien ist ja Rechtsanwältin, hat überhaupt gar keinen pädagogischen Hintergrund, ich auch nicht. Aber ich habe es selber miterlebt, ist das nicht stemmbar? Und da hat ja gerade auch die andere Dame gesagt, das sind dann verhaltensoriginelle Kinder. Wie soll das überhaupt funktionieren? Und meine Frage an Frau Prien ist jetzt noch, ob sie ihre Kinder auf eine private Kita geschickt hat.
Ich wollte, ja, gute Frage, aber vorher würde ich Sie noch mal fragen, wie läuft das denn ab in Ihrer Kita? Also findet da sowas wie frühkindliche Bildung also gar nicht statt?
Nein, also während Corona war es eine extrem angespannte Situation. Wir hatten auch lange Zeit immer einen großen Erziehermangel. Wir sind jetzt gerade mal, sag ich mal, vollzählig, aber das ist ja aufgrund dieses Kiebitz, auf diesen Kiebitz-Rechner, hatte ja gerade auch schon die Leiterin einer Kita erzählt, ist es spitz auf Knopf, weil da Urlaubszeiten mit drin sind, Krankheitszeiten. Ja, dann haben die natürlich auch noch selber Kinder, um die sie sich kümmern wollen. Das ist alles spitz auf Knopf und es zeigt einfach, wie weltfremd die Frau Prien da gerade ihre Forderungen aus der Opposition herausdrückt. Und ich bitte nochmal die
Frage. Sie ist ja Kultusministerin, sie ist ja nicht Opposition in Ihrem Bundesland. Frau Prien.
Ja.
Aber ja, ich finde das, vielen Dank erstmal für den Beitrag. Ich finde immer schwierig, dieses ad hominem zu argumentieren, Herr Goldschmidt. Vielleicht versuchen wir es mal auf der Sachebene miteinander. Ich bin ja nicht in der Opposition, sondern in der Regierung.
Genau.
Und deshalb geht es bei mir ja darum, um die Frage, was setzen wir in unserem Bundesland um? Und dass es Qualitätsunterschiede in Kitas gibt und unterschiedliche pädagogische Konzepte. Und zwar unabhängig vom Personalschlüssel, das werden Sie ja nicht bestreiten können. Und die Frage ist, wie gezielt arbeitet man in Kitas mit den Kindern, wie stark interveniert man bei einzelnen Kindern, die besondere Bedarfe haben und welche zusätzlichen Mittel gibt man, damit, das heißt auch Personalressourcen, gibt man in eine Kita hinein, in der Kinder mit besonderen Sprachförderbedarfen sind. Und ich habe das Beispiel Hamburg ja gebracht. Und ja, meine Kinder sind in Hamburg in die Kita gegangen. Einer meiner Söhne ist zum Beispiel in eine Vorschulklasse gegangen, eine staatliche Vorschulklasse. Und da findet natürlich eine gesonderte Sprachförderung auch statt. Und insofern, so einfach ist es leider nicht, dass es nur am Betreuungsschlüssel liegen würde, sondern es liegt eben auch an den entsprechenden Konzepten. Und da gibt es eben tatsächlich ja doch deutliche Unterschiede.
Frau Höhner.
Ja, also ich möchte dazu noch sagen, es wird natürlich in allen Kitas, auch in meiner Kita, wird natürlich an der frühkindlichen Bildung gearbeitet. Nur die Kinder, die wirklich eine Sprachförderung brauchen. Wir haben jetzt bei uns in der Einrichtung zwei Flüchtlingskinder aus der Ukraine, die kein Wort Deutsch sprechen. Das heißt, sie bräuchten so eine intensive Sprachförderung, die kann im Kita-Alltag mit diesem Schlüssel einfach nicht gegeben werden. Das heißt also, die Kinder rutschen schneller hinunter als andere Kinder, weil man sich einfach nicht, selbst wenn man sich am Tag 10 oder 15 Minuten mit dem Kind beschäftigen kann, was neben allen anderen Kindern, Alltagshandlung, Dokumentation, schon relativ viel im Alltag ist, auch wenn das jetzt ganz furchtbar klingt, ist das zu wenig. Also da muss viel mehr angesetzt werden, dass die Kinder, die kein Deutsch sprechen, wenig Deutsch sprechen, eine gute Sprachförderung haben. Und natürlich machen Kitas durch das Sprachförderprogramm viele Sachen. Die Sprachstandserhebung 15 Monate vor Schuleintritt ist fast schon zu spät, weil da schon ganz viel passiert ist oder eben ganz viel auch nicht passiert ist. Natürlich sind die einzelnen Kitas arbeiten etwas unterschiedlich, aber alle arbeiten zum Wohl der Kinder und wollen den Kindern natürlich auch einen guten Start in die Schule bieten.
Mhm. Herr Goldschmidt-Bühling, wollen Sie sich noch mal kurz dazu äußern?
Ja, also ich habe das jetzt so verstanden, dass also zwei der Kinder auf eine private Kita gegangen sind. Und
das
also wie gesagt, mit den Konzepten finde ich das einfach, ja, zu kurz gedacht. Es ist zu wenig Personal da, wie gerade auch die Dame sagte, 15 Minuten am Tag sich intensiv mit jemandem beschäftigen, das geht nicht. Beim Kinderarzt gibt es ja auch so Sprachtests, ja, der kann sich das dann auch angucken, aber Auswertungen darüber, also sag ich mal, beim Kinderarzt, da werden dann keine Daten insgesamt erhoben, da habe ich mich auch mal erkundigt. Also ich finde, wie gesagt, ich bin da absolut dagegen, da muss ganz woanders angesetzt werden. Dann brauchen wir viel mehr Erzieherinnen und Erzieher, auch viel mehr Berufsschullehrerinnen und Lehrer, die die Erzieher ausbilden. Und ja, das wäre eigentlich der Standpunkt, den ich da habe. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist Konsens, dass wir da mehr Leute brauchen. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Sauer. Ich grüße Sie.
Hallo.
Ich lese, Sie sind Grundschullehrerin.
Ja, ich war Grundschullehrerin.
Sie waren
45 Jahre lang, ja.
Wie stehen Sie zu dem Thema? Kita-Pflicht ja oder nein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe das sehr positiv kennengelernt, zum Beispiel in Frankreich und in Ägypten, auch in einer, in der Kita der Borromäerinnen in Kairo. Mit welcher Freude die kleinen ägyptischen Mädchen dort oder in Frankreich auch die Kinder die neue Sprache, die deutsche Sprache aufgeschnappt haben und welche Fortschritte sie gemacht haben. Gestern war ich eingeladen in meiner alten Schule, wo 31 Nationalitäten vertreten sind. Und hörte zu meinem Entsetzen, dass höchstens 60% der Eltern zu Elternabenden kommen. Das heißt, dass sie sich voll und ganz auf die Schule verlassen. Dem muss man ja Rechnung tragen, also kann man gar nicht früh genug anfangen mit dem Spracherwerb. Und das kann ja durchaus Spaß machen. Das kann man durch Singen machen, das kann man durch Bewegungsspiele und Tänze machen, bei denen gesungen wird. Und man kann es durchaus auch durch Schreiben machen, denn die meisten ausländischen Eltern kennen ja unsere lateinische Schrift ja gar nicht.
Und was sagen Sie zu dem Argument, was hier in unserer Runde ja immer mal wieder diskutiert wird, es fehlen die pädagogischen Fachkräfte?
Ja, dazu kann ich jetzt nichts mehr sagen, weil ich nicht mehr im Dienst bin. Ja. Aber ich hatte immer Klassen zum Beispiel mit 30 plus, zum Teil auch afrikanische Kinder darunter, die kein Wort Deutsch konnten, also wo man wirklich bei Null ansetzen musste. Das Wichtigste wären kleine Gruppen, nicht? Und man muss wirklich ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass der Beruf der Erzieherin oder auch der Grundschullehrerin wieder attraktiv gemacht wird.
Alles klar, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Hinweise, Frau Sauer. Ja, wie macht man das Ganze attraktiver, Frau Hausdörfer? Wie kriegen wir mehr Erzieherinnen und Erzieher?
Naja, wir sind ja sozusagen selber der Treiber dafür, dass wir mehr Fachkräfte benötigen, weil wir ja sagen, wir bauen einerseits die Kita-Plätze aus. Die müssen ja, also die Kinder, die diese Plätze nehmen, müssen natürlich auch betreut, gut qualitativ umfänglich betreut werden. Und das führt natürlich selber dazu, dass wir selber die Treiber sind. Da ist, glaube ich, Berlin mit dem Personalschlüssel schon vielerorts deutlich besser als andere Bundesländer. Und trotz alledem merken wir selbst bei unseren Bezirken, die sind ja fast so groß wie kleine Städte mit über 250.000 EinwohnerInnen beispielsweise, dass wir natürlich trotzdem den Bedarf an unterschiedlichen Stellen in der Stadt haben. Und deshalb haben wir auch unser Ausbauprogramm entsprechend auch ausgerichtet. Das läuft sehr gut. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch das Bedürfnis, da auch noch stärker einzugehen und auch über weitere Personalschlüsselverbesserungen nachzudenken. Wir haben ja auch getriggert, in Anführungszeichen, durch die Bundesebene auch das Thema der Ausweitung der Ganztagsangebote. In Berlin ist es zum Beispiel so, dass jedes Kind einen Anspruch auf einen 7-Stunden-Kita-Platz hat. Das ist auch schon mal etwas, aber es zeigt sich eben halt auch, wir brauchen vor allem auch Netzwerkarbeit, dass es eben auch ein schöner Job ist. Das ist es nun mal auch, wirklich Erzieherin, Erzieher, aber auch Lehrerin und Lehrer zu sein. Ich selber bin von Hause aus auch Lehrerin und kann sagen, das ist natürlich ein toller Job, der aber eben in den letzten Jahren einerseits vor sehr vielen Herausforderungen steht. Frau Höhne hat das angesprochen. Wir haben natürlich auch aus Zeiten der Pandemie erhebliche Folgebelastungen für das Personal. Wir haben viele auch Langzeiterkrankte. Wir haben, weil natürlich auch das Personal deutlich jünger wird, auch durch die vielen Verbesserungen im schulischen Bereich, auch viele, die ausfallen, weil zum Beispiel schwangerschaftsbedingt sie da nicht gleich, also eigentlich ist es fast immer gleich mit dem Beschäftigungsverbot verbunden an vielen Stellen, was natürlich dazu führt, dass wir auch teilweise eine hohe Fluktuation haben. Berlin bildet aus, auch sehr viel, was sehr gut ist, weil die Fachkräftelandschaft dort auch viele Anreizpunkte bildet. Aber es hängt an der Teamarbeit, es hängt davon ab, dass wir eine gute Vergütung für dieses Personal haben, um dann eben auch weitere Personalverbesserungen durchzuführen. Und deshalb war auch sehr gut, dass in den letzten 2,5 Jahren wir über das Gute-Kita-Gesetz vom Bundesebene auch viele Anreize bekommen haben in den verschiedenen Handlungsfeldern, wie zum Beispiel Assistenzen für das Leitungspersonal, wie Anleitungsstunden in Kitas, wie zum Beispiel auch eine Aufwertung der sogenannten unmittelbaren pädagogischen Arbeit, also die Vor- und Nachbereitung von den Auszubildenden, dass wir da auch investiert haben. Und jetzt heißt es einfach, diese Wege weiter zu beschreiten, auch auf die Neuerungen wie beispielsweise Digitalisierung einzugehen, die nicht nur sozusagen Erleichterung bedeutet, sondern diese konstante Fort- und Weiterbildung vom Personal ist natürlich auch herausfordernd. Und da möchte ich mich auch wirklich sehr bedanken, weil die letzten 2,5 Jahre waren für alle, für die Kinder, für die Eltern, aber auch für das Personal an Kita eine große Herausforderung. Und egal, ob es ein kommunaler Träger oder ein freier Träger der Jugendhilfe ist, es haben sich alle, wirklich alle diesem verschrieben, das Beste für die Kinder zu erreichen. Und das ist eben ein konsequenter, nicht gestörter Kita-Besuch.
Frau Höhner, ist die Bezahlung in der Ausbildung auskömmlich, sodass es halt attraktiv ist, Erzieherin, Erzieher zu werden? Oder muss sich da was verändern?
Also ich glaube, da muss sich, also Berlin ist ja die berufsbegleitende Ausbildung bezahlt. Ich glaube, das fängt an mit um die 1.000 Euro im ersten Ausbildungsjahr, wenn ich mich richtig entsinne. Dafür sind die Auszubildenden 2 Tage in der Schule im Schnitt und arbeiten im Durchschnitt 20, 21 Stunden. Das sind junge Erwachsene, also alleine wohnen kann man mit diesem Geld nicht in Berlin, sich alleine ernähren kann man auch nicht. Noch anders sieht's aus in der schulischen, der rein schulischen Ausbildung, die findet nach dem Abitur statt. Da bekommen die Auszubildenden im Glücksfall BAföG und das war's dann meines Wissens nach. Das heißt also, die können sich die nur leisten, die noch zu Hause wohnen, anders funktioniert es nicht. Aber auch da ist es ja das Problem, dass es viele Auszubildende oder einige Auszubildende gibt. Aber es gibt halt auch nicht unbedingt genug Schulplätze, beziehungsweise die Schulen, die ausbilden. Da haben wir nämlich wieder die Kettenreaktion. Die haben nicht die Lehrkräfte, um die auszubilden. Das heißt also, auch da fallen dann viele Stunden aus. Es zieht sich also durch viele Bereiche, um eine gute Qualität zu erreichen. Gehört halt nicht nur eine Ausbildung, sondern da gehört auch eine gute Ausbildung dazu, wo nicht so viel Stundenausfall ist. Es gehört meines Erachtens auch eine bessere Regelung dazu, was Auszubildende in den Kitas dürfen. In Berlin ist es so, die Auszubildenden haben keinen Ausbildungsvertrag mit den Trägern, sondern einen Arbeitsvertrag. Mhm. Das heißt also, im Prinzip müsste ich meine Auszubildenden als Arbeitskräfte sehen und nicht als Auszubildende. Machen wir natürlich nicht, aber je nachdem, wie unterschiedlich der Personalnotstand ist, werden die halt auch schon sehr früh für Arbeiten eingesetzt, wo sie eigentlich noch gar nicht für ausgebildet sind oder noch nicht reif sind oder die Berufserfahrung einfach nicht haben können. Mhm. Also da ist noch ganz viel Handlungsbedarf, um das zu verbessern. Und gerade ganz kurz nur noch, wenn ich Auszubildende bin und ich fange gerade in der Kita an, habe keine Vorerfahrung mit Kindern, bin da seit 2 oder 3 Monaten und die Erzieherin fällt aus und dann wird mir gesagt, was in der Praxis halt leider doch vorkommt, es tut mir leid, du bist heute mit 10 Kindern alleine, wir gucken mal, wer zwischendurch noch reingucken, springen kann. Da rede ich noch nicht mal über Aufsichtspflicht, aber was das mit diesen Menschen macht, die 3 Monate in der Einrichtung sind, das erste Mal in ihrem Leben vielleicht mit Kindern zu tun haben und die sollen dann langfristig für den Beruf begeistert werden.
Die gehen dann vielleicht auch eher.
Das ist genau das, worauf ich hin will. Mhm. Die sind ja schon, bevor die mit der Ausbildung fertig sind, ausgebrannt.
Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wir sprechen über die katastrophalen Ergebnisse des IQB-Bildungstrends und mögliche und notwendige Konsequenzen für die Schulen und auch für die Kitas. Und zwar mit Karin Prien, KMK-Präsidentin, mit Gabriele Höhner vom Landesverband Pädagogische Fachkräfte in Berlin und mit Ellen Hausdörfer, jugendpolitische Sprecherin der SPD im Abgeordnetenhaus hier in Berlin. Frau Prien, kann die Kita-Pflicht ja, über die wir heute vor allem diskutieren, sicher nur eine Lösung sein? Was muss sich in den Schulen ändern?
Darauf hatte ich zu Anfang ja hingewiesen, dass das ein Aspekt ist, ein wichtiger, wie uns die Wissenschaft unisono sagt. Aber es reicht natürlich nicht aus. Und es beginnt damit, dass wir nicht nur in der frühkindlichen Bildung pädagogisch qualitativ hochwertiger arbeiten und uns gezielt um Kinder um Kinder kümmern, die eben einen Förderbedarf beim Spracherwerb haben. Und dann geht es darum, den Übergang zwischen Kita und Schule zu verbessern, die Zusammenarbeit zwischen Kitas und Schulen zu verbessern. Und dann müssen wir in den Schulen jetzt entscheiden, ob wir zu früheren Diagnostikinstrumenten, also nicht erst in der 4. Klasse, sondern eben, wir machen es ja auch in der 3. Klasse mit den Vera-Testungen, aber in Hamburg zum Beispiel fängt man in der 2. Klasse schon mit gezielten Lernstandsfeststellungen an. Und dann ist die Frage, wie kommen wir zur Anwendung der Förderprogramme, und zwar integriert im Unterricht, von denen wir wissen, dass sie wirksam sind. Und wie schaffen wir es, basale Kompetenzen wie flüssiges Lesen durch die Fördermaßnahmen auch verbindlich umzusetzen, von denen wir wissen, dass sie wirken. Und da müssen wir feststellen, das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich, aber dass häufig als wirksam erkannte Instrumente nicht flächendeckend angewendet werden. Und dazu müssen wir jetzt die Schulen mit den Schulen arbeiten, über die Schulaufsichten dafür Sorge tragen, dass das tatsächlich auch passiert. Das hat dann auch was mit Lehrerbildung zu tun, das hat was mit Lehrerfort- und Weiterbildung zu tun. Und insofern ist stärker datengestütztes Arbeiten, Einsatz von wirksamen Förderinstrumenten, Verbesserung der Qualität auch bei den Lehrkräften sind wichtige Instrumente.
Sie haben das Bundesland Hamburg jetzt ein paar Mal genannt, ein Land, das jetzt konsequent die Leistung der Schüler testet, überwacht, die Bildungspolitik dann auch dementsprechend anpasst. Und Hamburg hat ja ganz gut abgeschnitten im IQB-Bildungstrend, ist aufgestiegen. Frau Hausdörfer, brauchen wir mehr Tests in den Grundschulen?
Naja, also ich glaube, das eine ist sozusagen das Feststellen der entsprechenden individuellen Leistungen, die dann kumuliert werden und dann quasi auch einen Durchschnitt bilden. Da gibt es eben nach oben als auch nach unten Ausreißer. In Berlin gibt es ja auch gleich zu Beginn der ersten Klasse die sogenannte Lernausgangslagenfeststellung, den sogenannten Laube-Test. Der wird jetzt nicht über alle Bundesländer ausgezogen, aber zumindest gibt er ja auch dem Lehrpersonal entsprechende Hinweise, wie der einzelne Schüler, die Schülerin steht, wo es bestimmte Verbesserungen gibt. Und deshalb wurde ja zum Beispiel auch schon in den vergangenen Jahren in den Klassenstufen 1 bis 4 jeweils eine Stunde Deutsch pro Woche mehr durchgeführt, was natürlich noch nicht im Frühjahr 2021 entsprechende Früchte tragen konnte. Aber dass die Erkenntnis, dass an bestimmten Bereichen eben Defizite bestehen und mit welchen Methoden, mit welchen Instrumenten, meinetwegen auch mit welchen Tests man diese feststellt und vor allem auch vorgehen kann. Das ist ja etwas, was unter anderem in dieser Köller-Kommission, dieser Qualitätskommission, die Berlin eingesetzt hat, entsprechend auch angegangen wird, um einfach auch für dieses Bundesland, für uns in Berlin hier festzustellen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und an welche Kriterien ziehen wir da heraus. Und die erstrecken sich ja auch auf den frühkindlichen Bildungsbereich, weil das ist natürlich schön und absolut wünschenswert, dass die Kinder in der Kita sind, weil wir eben halt wissen, dass es da auch einen großen Zusammenhang gibt zwischen Spracherwerb, aber auch dem Erwerb von sozialen Kompetenzen mit dem Kita-Besuch. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Eltern dazu motivieren, dass nicht der Kita-Besuch oder das Erlernen von Fähigkeiten mit dem Ende der Kita-Zeit aufhört. Und solche Thematiken wie Kita-Sozialarbeit, aber auch stadtteilbezogene Arbeit, Familienförderung. In Berlin ist auch immer noch ein sehr großes Thema Prävention von Kinder- und Familienarmut, weil das einfach alles miteinander zusammenhängt. Wenn ich weiß, wie das System funktioniert, wenn ich weiß, wo ich mir Hilfe holen kann, dass ich vielleicht auch Hilfe benötige, dann habe ich da auch bessere Ansatzpunkte, um in allen Bereichen, nicht nur der von Sprache, sondern auch der sozialen Kompetenzen, von Sport und Kultur auch am besten präventiv zu wirken.
Das heißt, es gibt kein Erkenntnisproblem, sondern eher so eine Art Umsetzungsproblem?
Ich glaube, das hat sich in den Jahren durchaus geweitet und es führt natürlich dazu, dass jetzt diese Maßnahmen, die verabredet sind, die man sich auch mit wissenschaftlicher Unterstützung und aus der Praxis heraus zurechtgelegt hat, dass man die jetzt umsetzen kann. Und dafür brauchen wir Fachkräfte, wir brauchen aber auch die Motivation, natürlich viele Dinge anzugehen und das heißt einfach auch konstant immer dran arbeiten.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Armin Biermann, und er ist verantwortlich für 5 Kitas in Stuttgart. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Herr Biermann, für oder gegen die Kita-Pflicht?
Ich glaube, es kommt drauf an, würde ich sagen. Also was mir auffällt an der Debatte ist, dass wir immer wieder neue Ansprüche an die Systeme jetzt für Kita richten und dass wir aber die Voraussetzungen nicht schaffen. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen, dass es eine Kita-Pflicht gibt, dann ist der erste Schritt, wir müssen die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten verbessern. Ansonsten wird die Diskussion, glaube ich, von den Mitarbeitenden in den Einrichtungen nur mit Kopfschütteln wahrgenommen, weil die ja wissen, wie die Situation ist, wie groß der Druck ist, wie wenig es möglich ist, die Qualität jetzt schon zu halten. Und dann kommt ein neuer Anspruch daher. Also eigentlich muss man die Debatte umdrehen. Man muss sagen, welche Bedingungen müssen eigentlich geschaffen werden, damit so zum Beispiel so eine Pflicht ja überhaupt einen Sinn macht. Und darüber müssen wir als erstes reden und da braucht es massiv mehr staatliche Investitionen in die Kitas, überhaupt keine Frage, zum Fachkräftemangel, zur Entlastung der Fachkräfte und ähnliche Dinge. Erst dann, wenn diese Voraussetzungen da sind, kann man aus meiner Sicht erneute Anforderungen an dieses eh schon vollkommen überforderte System, das System ist spätestens seit Corona vollkommen überfordert, und da wirken die Diskussionen kontraproduktiv, weil die Erzieherinnen und Erzieher den Eindruck haben, ja, jetzt werden wir dann mit einem neuen Anspruch konfrontiert. Mhm. Wo bleibt aber die Verbesserung der Bedingungen? Und zwar eine massive Verbesserung, nicht kleine Schritte, große Schritte brauchen wir.
Das heißt aber bei Ihnen in Stuttgart haben Sie auch die gleiche Situation, dass Sie zu wenig Personal haben und immer neue Ansprüche kommen.
So ist es. Also wir haben, der Fachkräftemangel ist massiv. Es sind auch in Stuttgart ganz viele Gruppen zu, weil es gar keine Fachkräfte mehr gibt. Das bedeutet aber auch, der Druck auf die bestehenden Mitarbeiter ist natürlich hoch. Das ist ein bisschen Teufelskreis. Es wird sehr viel ausgebildet, aber wir merken inzwischen auch bei der Ausbildung, dass wir die Stellen nicht mehr besetzt kriegen. Also da merkt man auch, dass es einfach einen natürlichen Deckel gibt. Wie viel zusätzliche Auszubildende kann man noch gewinnen? Und dann sind die Mitarbeiter zum Beispiel in den Einrichtungen auch überfordert mit der Anleitung dieser vielen Auszubildenden. Das heißt, solange wir an den Rahmenbedingungen nicht wesentlich was verbessern, solange werden wir die Probleme nicht lösen. Und ein anderes Thema noch, wir stellen fest, dass gerade Kinder aus sozial benachteiligten Familien, dass dort der Kita-Besuch insbesondere im Bereich 1 bis 3, also über 3 sind ja fast alle in der Kita, aber 1 bis 3 haben wir eine ganz klare soziale Schieflage. Das heißt, da haben wir überproportional viele Kinder aus materiell relativ gut abgesicherten Familien. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Kita-Jahr auch dieses verpflichtende Kita-Jahr wirklich die Lösung ist, wenn es uns nicht gelingt, die Kinder mit sozialen Problemen viel früher in die Einrichtungen zu bekommen. Zumindest in Stuttgart ist es bei den 1 bis 3 so.
Herr Biermann, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich möchte das an Frau Prien nochmal weitergeben. Frau Prien, müssten wir woanders ansetzen, erstmal über die Bedingungen reden, mehr Personal, andere Bedingungen in den Kitas, um solche Ansprüche zu erheben an das System, an die Institution Kita?
Ich glaube, es ist heute deutlich geworden, dass man nicht nur eine Maßnahme ergreifen kann, sondern dass man an ganz vielen Stellschrauben und Themen gleichzeitig arbeiten muss. Und dazu gehört natürlich auch, nicht nur mehr Kräfte für die Kitas auszubilden, sondern darüber hinaus auch dafür Sorge zu tragen, dass sie auch in ihrem Beruf bleiben. Denn noch viel schlimmer als der Mangel an jungen Menschen, die bereit sind, eine Ausbildung zu machen, ist die Tatsache, dass ganz viele Kita-Kräfte ihren Beruf verlassen. Und das hat was vor allem aus meiner Sicht mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Die Bezahlung in den Kitas ist zwischenzeitlich ja inzwischen durchaus eine gute. Da ist ja auch sehr viel passiert in den letzten Jahren, aber offensichtlich sind die Arbeitsbedingungen schwierig und sind auch die Ausstiegsmöglichkeiten in den Kitas nicht so, dass junge Menschen dort auf Dauer dann verbleiben. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Aber so immer so zu tun, als könne man etwas nicht tun, ohne dass alle Rahmenbedingungen bereits vorhanden sind. Ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz. Wir müssen eben viele Dinge gleichzeitig machen. Mhm. Und ich habe großen Respekt vor denen, die in Kita und Schule, vor allem in den letzten 2,5 Jahren, unter sehr, sehr schweren Bedingungen gearbeitet haben. Und wichtig ist, dass auch wir als Gesellschaft, dass Eltern das auch wertschätzen. Aber wir müssen uns alle wahnsinnig anstrengen jetzt, weil wir einfach in einer Zeit leben, in der wir auch nicht ohne weiteres einen Zuwachs an Personal werden realisieren können, schlicht weil es die Menschen nicht mehr gibt. Wir haben diese jungen Menschen nicht mehr, die alle Erzieherinnen oder Lehrkräfte werden. Und wir haben einen wahnsinnigen Wettbewerb um junge Köpfe. Da müssen die Erziehungs- und Bildungsberufe müssen da wirklich massiv werben. Aber machen wir uns nichts vor. Der Hörer eben gefordert hat, nämlich einen massiven Ausbau der Personalausstattung, das halte ich ehrlich gesagt für unrealistisch in den nächsten Jahren.
Frau Höhne, halten Sie das auch für unrealistisch?
Also ich denke schon, dass da zu wenig Auszubildende kommen, weil der Beruf einfach zu unattraktiv ist. Also ich finde schon, dass viele Erzieher oder viele Pädagogen sehr motiviert sind. Anders wären sie nicht im Beruf. Anders hätten sich auch nicht bundesweit so viele Landesverbände gegründet, die alle dafür kämpfen, nämlich nicht unbedingt für mehr Gehalt, das hat sich verbessert, sondern um bessere Rahmenbedingungen. Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, warum soll ich dann in der Kita arbeiten? Dann suche ich mir doch ein anderes Betätigungsfeld, wo ich nicht so viel Lärm habe. Kita ist halt laut, wo ich nicht den ganzen Tag meinen Namen rufen höre. Ich bin von meinem Träger freigestellt. Ich bin momentan durch Personalausfall in der Gruppe. Ich habe Abende, wo ich denke, von Gott sei Dank ruft jetzt niemand mehr Gabi. Es ist also nicht nur physisch, sondern auch psychisch sehr anstrengend, weil man allen Kindern entgegenkommen muss. Und manchen Kindern muss man halt, die halt gerade nicht so sprachlich gefestigt sind. Ich bin gerade in der Gruppe, da sind die zwischen 3 und 4,5. wo man nachfragen muss. Und ja, ich denke schon, der Anrufer aus Stuttgart hatte schon ein Stück recht. Ja, es muss natürlich viel gleichzeitig passieren. Aber wenn viele Erzieher jetzt auch noch hören, wir sollen auch noch das extra machen und das ist verpflichtet und das soll noch dazu kommen, irgendwann hören die auf. Was soll noch alles gemacht werden?
Nochmal ganz kurz zu dem Vorschlag von Herrn Biermann, dass man die 1- bis 3-jährigen Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf in die Kita, zur Kita motivieren sollte, müsste. Ist das ein wichtiger Ansatz, Frau Hausdörfer?
Naja, ich glaube, wir dürfen uns es nicht erlauben, ein Lebensalter irgendwie auszusparen. Und darum geht es ja auch darum, dass gerade, ich meine, den Rechtsanspruch für einen Kita-Platz gibt es nun mal ab einem Jahr. Deshalb ist natürlich die Motivation, möglichst viele Kinder quasi von früh an, also von ab einem Jahr sozusagen auch in die Kitas zu bekommen, natürlich besonders groß. Und es gibt natürlich da so einen gewissen Unterschied auch zwischen den Bundesländern, wo es vielleicht auch eine gewisse Tradition hat oder eben auch nicht, zwischen den Städten und dem Land. Es geht auch um Erreichbarkeiten, es geht um die Plätze, wo sind sie vorhanden. In Berlin ist der Kita-Platz kostenlos und das zeigt sich eben halt auch, dass dann auch die Institution Kita auch angenommen wird. Aber es ist eben auch Vertrauensarbeit bei Eltern zu leisten und das muss man auch mal so sehen, nicht nur Vertrauen zu den Erzieherinnen und Erziehern, sondern eben halt auch der Eltern in dieses System. Und ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Jahren einfach sehr stark auch an Anspruch genommen wurde, weil natürlich für den Berufswunsch der Eltern natürlich auch dazu bedeutet, dass meine Kinder betreut werden. Und ich möchte sie nicht nur betreut werden, satt und sauber, sondern sie sollen natürlich auch qualitativ betreut werden. Das heißt, auch dort soziale und Bildungskompetenzen erwerben. Berlin hat ja ein Berliner Bildungsprogramm, wo einfach so Kernkompetenzen auch aufgeschrieben werden und auch gelebt werden in der Kita. Und das ist eben schon sehr wichtig. Aber es bedeutet eben halt auch das Vertrauen in dieses System und dass alle zusammenarbeiten. Die Eltern, die Kinder, die Erzieherinnen und Erzieher. Und dass natürlich auch Unterstützung auf allen drei Ebenen erfolgt. Und das geht, finde ich, zum Beispiel auch nur damit, dass man eben auch nicht nur Kita als Betreuungsort sieht, sondern eben als Bildungsort, dass Elternarbeit gemacht wird, dass auch entsprechende Familienförderung stattfindet, damit es auch wirklich dieses Vertrauen ist, weil das zieht sich ja durch die anderen Jahre.
Und damit sind wir am Ende unserer Diskussion angekommen. Brauchen wir verpflichtende Sprachtests vor der Grundschule und eine Kita-Pflicht in Deutschland? Vielen Dank an alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben, vor allem an meine Gäste Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ellen Hausdörfer, Sprecherin für Jugend der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus und Gabriele Höhner vom Landesverband Sozialpädagogische Fachkräfte in Berlin. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstag.